Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute ist Weltbreitag. Breit, die Blindenschrift, die so benannt ist nach ihrem französischen Erfinder und die auch Menschen, die sehen können, eigentlich ständig im Alltag begegnet. Auf Medikamentenpackungen zum Beispiel, Geldscheinen, manchmal sogar auf Schildern in irgendwelchen Ämtern oder auf Türen. Nun ist es aber so, dass manche sich vielleicht gedacht haben, naja, eine Blindenschrift, braucht man das überhaupt noch? Texte kann man doch heute, egal ob sie digital vorliegen oder im Prinzip auch analog, man kann die da ganz schnell digitalisieren, sich einfach vorlesen lassen. Das stimmt ja auch. Aber man kann nicht unbedingt Grafiken und schon gar nicht Bilder vorlesen. Gut, da kann man ja mit Brei auch nicht viel machen, werden Sie sagen. Und das ist falsch. Wissenschaftler, unter anderem auch in Deutschland, arbeiten daran, eben mit dieser eigentlich schon ziemlich alten Methode auch eigentlich Dinge, die man anschauen muss, erfüllbar zu machen. Unter anderem arbeitet daran Bastian Rappe, er ist Professor für Prozesstechnologie am Institut für Mikrosystemtechnik der Universität Freiburg. Schönen guten Morgen, Herr Rappe.
Guten Morgen.
Wenn ich mir, und ich mache es mal ganz einfach, wir werden nachher auch komplizierter, aber erstmal was Einfaches vorstelle, einfach ein Diagramm, sagen wir mal ein Balkendiagramm oder auch so ein Tortendiagramm. Wie können Sie das für Blinde oder schwerst Sehbehinderte erkennbar machen?
Genau, also im Wesentlichen sind das Konturgrafiken. Das heißt, was wir brauchen, sind die Umrisse der Grafik und die müssen wir in Art und Weise darstellen, dass sehbeschädigte Menschen diese Umrisse erkennen können.
Ich muss Sie ganz kurz mal unterbrechen. Seien Sie mir nicht böse, Herr Rapp, aber gerade machen wir es hörgeschädigten Menschen sehr schwierig. Sie sind kaum zu verstehen. Können Sie vielleicht mit wir haben Sie leider nur mobil erreicht. Vielleicht, manchmal nützt es ja einen Meter nach links oder rechts und dann nicht viel bewegen. Vielleicht.
Ja, alles klar. Wir probieren es nochmal. Ist es besser?
Jetzt ist es sehr viel besser. Wir hoffen, es bleibt so. Also nochmal, Grafiken für Blinde mit Brei, also mit weiterentwickelten Brei.
Ganz genau. Also im Wesentlichen sind es ja Grafiken, die wir ertasten können. Beide Diagramme sind vergleichsweise einfach, weil wir im Wesentlichen Linien erkennen müssen. Wir müssen die Linien grafisch so aufbereiten und darstellen, dass sie als erhabene Punkte auf einer Oberfläche zum Vorschein kommen. Und dann kann man diesen Konturen nachfahren und auf die Art und Weise zum Beispiel auch mathematische Funktionen oder Ähnliches darstellen, indem man sie einfach mit dem Finger erfüllen kann.
Wie weit kann das denn gehen, wenn wir uns jetzt mal was Komplizierteres vorstellen? Ich meine, natürlich wollen sehbehinderte Menschen auch gerne am modernen digitalen Leben teilnehmen, das Ernste genauso wie das Spaßige, also Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Jetzt sind das ja in der Regel komplette Bilder und nicht nur Grafiken, die da ausgetauscht werden.
Ganz genau. Sie haben es in Ihrer Anmoderation auch schon gesagt, wir unterscheiden prinzipiell zwischen den verschiedenen Modi, über die man Informationen übertragen kann. Text zum Beispiel wird heute in erster Linie über sogenannte Screenreader von sehgeschädigten Menschen gelesen. Und zwar im Wesentlichen, indem die Texte vorgelesen werden. Es gibt für Computer die sogenannten Braillezeilen. Die zeigen eine einzelne Zeile Text, dann platziert vor der Tastatur. Aber das wissen wir selber noch aus den Betriebssystemen der 70er Jahre. Immer wenn man nur eine Zeile Output hat, da kommt man nicht besonders weit. Viel komplexe Informationen bekommt man da nicht. Aber heutzutage geht das meistens dann über sogenannte Screenreader. Grafiken sind schwieriger darzustellen, vor allen Dingen, wenn man Bildgrafiken hat. Weil im Allgemeinen ist es so, man kann prinzipiell taktile Informationen auch mehr als nur binär darstellen. Also ich sage mal erhoben und nicht erhoben, wie wir das zum Beispiel im Fall unseres Balkendiagramms hatten. Man könnte verschiedene Farben über verschiedene Punkthöhen darstellen, aber ein komplettes Bild darzustellen ist sehr schwierig. Deswegen ist das ein Thema, das auf zwei Ebenen stattfindet. Zum einen die Aufbereitung von Daten so, dass man sie taktil repräsentieren kann. Und der Teil, an dem wir arbeiten, die eigentliche Entwicklung eines Displays, einer Hardware, die diese Information auch tatsächlich darstellen kann. Also es ist tatsächlich ein Thema, das sehr viele verschiedene Fachrichtungen beschäftigt, weil die Datenaufbereitung mindestens genauso komplex und relevant ist wie die eigentliche Hardware selber.
Dann bleiben wir doch mal bei der Hardware. Soweit ich weiß, gibt es ja schon, ich nenne das jetzt mal so, Sie können mich korrigieren, wenn Sie meinen, das darf man dann nicht mehr so nennen, aber es gibt ja schon Bildschirme, die das im Prinzip relativ grob stehen wir noch vor können, die sind aber, glaube ich, auch noch sündhaft teuer. Also kann man das schaffen, die sozusagen genauer und besser zu machen und gleichzeitig billiger?
Genau, das ist im Wesentlichen das Thema, an dem wir arbeiten. Die Displays, die heute auf dem Markt sind, wirklich taktile Displays, taktile Bildschirme, verwenden ganz klassische Methoden, diese einzelnen Punkte zu bewegen, weil die eigentliche Frage, wie man ein solches Display machen kann, geht relativ schnell auf die Frage zurück, wie schaffe ich es, den einzelnen Punkt zu bewegen? Und da ist der Unterschied zwischen taktilen Displays und Displays für sehende Menschen. Sehende Menschen sind mittlerweile gewöhnt, hochauflösende Displays auf portablen Geräten, 4K-Auflösung und mehr, vollkommen natürlich zu benutzen. Taktile Displays sind lange noch nicht so weit, weil es einfach deutlich schwieriger ist, einzelne Punkte zu bewegen, also diese mechanische Bewegung darzustellen, als einen einzelnen Punkt leuchten zu lassen. Und der zweite wichtige Punkt, den man dabei beachten muss, ist, dass unser Sehsinn sehr viel höher auflösend ist als unser Tastsinn. Also Sie können ein Bild relativ einfach in eine hohe Auflösung darstellen, dass es auch wirklich sehr natürlich wirkt. Der Tastsinn selber hat eine gewisse Auflösungsgrenze. Sie können einfach irgendwann Punkte nicht mehr voneinander unterscheiden, weil Ihr Finger gar nicht in der Lage ist zu sagen, ist das jetzt ein Punkt, sind es zwei Punkte, sind es vier Punkte, wie hoch sind die absolut? Auch das ist nicht ganz so einfach zu sagen, der Punkt ist höher als der andere, das geht, aber wie hoch genau, das kann der Tastsinn nicht auflösen. Und das sind also Dinge, die in die Entwicklung eines solchen Displays mit einspielen, weil, wie Sie schon gesagt haben, der Preis hängt an der Auflösung dieses Displays. Also nur zur groben Einordnung, die besten taktilen Displays, die es heute am Markt gibt, haben etwa ein Sechstel der Auflösung eines Nintendo Game Boys aus dem Jahre 1990. Und die kosten mehrere 10.000 Euro.
Und sind wahrscheinlich größer als ein Game Boy von damals, weil das, was Sie gerade beschrieben haben, wird doch wahrscheinlich auf der Größe eines Smartphone-Bildschirms irgendwie nie so richtig funktionieren, oder?
Genau, also in der Auflösung zumindest nicht mit konventioneller Technik. Was wir in unserer Wissenschaft anpeilen, sind Displays mit Auflösung in der Größenordnung von etwas unter einem Millimeter Punktabstand, weil das ist eine Größe, mit der kann man sehr gut kontinuierliche Linien darstellen. Also da muss man gar nicht feiner werden, weil irgendwann der Finger eine Linie wirklich als kontinuierlich wahrnimmt. Und vor allen Dingen eben den Preis weiter zu senken und die gesamte Bauraumgröße kleiner zu machen. Die Displays, die heute am Markt sind, sind immobile Geräte, die sind nicht so groß wie ein normales Display, stehen auf dem Tisch, brauchen eine stationäre Stromversorgung und sind deswegen auch nicht geeignet für den mobilen Einsatz. Und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen mit unserer Forschung. Wir wollen ein Device entwickeln, das zum einen wesentlich günstiger ist, man idealerweise auch eines Tages auf Amazon zum Beispiel kaufen kann und das mit einer Batterie betrieben werden kann, dass man es auch wirklich als mobiles Gerät nutzen kann.
So, jetzt haben Sie so ausführlich erklärt, woran Sie arbeiten und dass das auch noch dauert und schwierig ist und das auch preislich in den Griff zu kriegen. Jetzt ärgere ich Sie zum Schluss unseres Gesprächs mal richtig, weil wir als Verbraucher sind ja nie zufrieden. Ist das prinzipiell denkbar, mit dieser Technik in irgendeiner Form auch Bewegtbilder, vulgo Videos umzusetzen, zu übersetzen? Ja, also
das ist tatsächlich was, daran arbeiten wir ganz intensiv. Der Unterschied zwischen einem stehenden Bild und einem Video ist die Wiederholfrequenz. Wie lange brauchen Sie, um ein Bild darzustellen? Und was wir anpeilen, sind Displays, die eine Wiederholfrequenz von etwa 10 Hertz haben. Das heißt, Sie können 10 Bilder pro Sekunde setzen und auf die Art und Weise zumindest eine Animation darstellen. Ich glaube, einen komplexen Film wird man auf die Art und Weise nicht darstellen. Vor allem auch, wenn man in der Geschwindigkeit die gesamte Fläche gar nicht haptisch ertasten kann. Das muss man sich ja auch vorstellen. Die Finger müssen so eine Oberfläche entdecken, müssen Konturen sehen. Und das funktioniert nicht so schnell, wie wenn wir auf ein Bild schauen, das wir gleich in Toto erfassen können.
Dann würde ich mal sagen, wir reden so in 10 Jahren, reden wir mal über die nächste Entwicklung, nämlich Bewegtbild in Breitschrift HD. Und dann in 20 Jahren reden wir über UHD.
Wahrscheinlich in der Größenordnung. Aber wir hoffen, dass wir die ersten tatsächlich bewegten Animationen schon in ein paar Jahren haben werden. Also so furchtbar lange ist es nicht mehr weg.
Ich hoffe, dass im Sinne aller schwer sehbehinderten und blinden Menschen auch. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bastian Rapp war das, der mit seinem Team an der Universität Freiburg danach forscht, das wirklich möglich zu machen, was offenbar eine erweiterte Breitschrift besser kann, als das, was wir schon kennen. Man kann ja nun mal Bilder nicht vorlesen, aber ertasten kann man sie prinzipiell. Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Rapp.
Vielen Dank. Wiederhören.
Wiederhören.